SWR 2 Forum.
Gemeinwohl, Ehrenamt, Vereine, wie funktioniert Zivilgesellschaft? Am Mikrofon ist Thomas Ihm. Irgendwo zwischen Vereinsmeierei und gesellschaftlichem Engagement, Eigennutz und Ehrenamt, Steuersparen und Gemeinwohl liegt das, was man Zivilgesellschaft nennt. Ohne sie wäre mit unserem Staat kein Staat zu machen, aber nicht jeder, der sich engagiert, dient dabei dem Wohl aller. Und so ist auch nicht immer ganz klar zu unterscheiden, welche Vereinigung gefördert werden sollte und welche zu Unrecht Privilegien bekommt. Klar ist nur, der Staat braucht Engagement und Ehrenamt, denn ohne diese wäre er überfordert. Wie viel Freiheit, wie viel Aufsicht und wie viel Wertschätzung braucht die Zivilgesellschaft? Es diskutieren Monika Schmidt-Fockenhausen, sie ist Referatsleiterin im Bundesinnenministerium in Berlin, zuständig dort auch für Ehrenamt und bürgerschaftliches Engagement. Stefan Diefenbach-Trommer von der Allianz Rechtssicherheit für politische Bildung in Marburg, einem Zusammenschluss von 160 Vereinen, Vereinigungen, und Privatdozentin Dr. Bettina Holstein vom Max-Weber-Kolleg der Universität Erfurt. Fangen wir doch gleich einmal mit der Wertschätzung an. An Sonntagsreden zum Lobe des Ehrenamtes ist in diesem Lande kein Mangel, aber fragt man die Ehrenamtlichen, dann klagen die häufig über Undank, mangelnde Anerkennung, bürokratische Pflichten, gelegentlich auch über Überarbeitung, Stress und finanzielle Risiken. Ist Engagement in dieser Gesellschaft nun eher Lust oder Frust, Frau Holstein?
Das ist eine gute Frage. Lust oder Frust beim Ehrenamt? In der Regel machen Ehrenamtliche ihre Tätigkeit gerne. Das heißt, die Hauptmotivation für ehrenamtliches Engagement ist Spaß an der Tätigkeit. Und das ist auch breit in vielen Untersuchungen belegt, dass Spaß an der Tätigkeit, an dem gemeinsamen Tun, an einer sinnerfüllenden Tätigkeit ganz wichtig ist. Und wir unterscheiden in der Forschung drei Hauptmotive für ehrenamtliches Engagement. Einmal eben dieser Gemeinschaftsaspekt, also auch dieses Spaß haben, Anerkennung finden, mit anderen gemeinsam etwas tun. Dann den wertbezogenen Aspekt. Das heißt, man realisiert bestimmte Ideale, die man für wichtig erachtet. Also beispielsweise, wenn man es wichtig findet, dass eine faire Gesellschaft existiert, dann kann das zum Beispiel über ein Engagement in Sportvereinen stattfinden, wo man sagt, hier trainieren Kinder auch, wie man fair miteinander umgeht, wie man Mannschaftsgeist übt und so weiter. Und der dritte Aspekt ist der Aspekt der Nutzen. Das heißt, es gibt auch Ehrenamtliche, die sagen, ja, das Engagement nützt mir hinterher, zum Beispiel eine Stelle zu finden, oder es verschafft mir gute Kontakte in einem bestimmten Bereich, wo ich dann später auch eine Möglichkeit habe, mich beruflich zu engagieren. Diese Elemente kommen aber alle zusammen und man kann sagen, dass der Nutzenaspekt der Aspekt ist, der am wenigsten wichtig ist. Deswegen ist auch die Frage, ob man Aufwandsentschädigungen so hoch macht, eher ein nachgeordneter Aspekt, während das Element des Spaß haben, gemeinsam etwas tun, der Anerkennung eindeutig im Vordergrund steht.
Herr Diefenbach-Trommer, Sie vertreten ja einen Zusammenschluss von Vereinigungen, von Vereinen, die der Politik besonders nahestehen. Sie kritisieren und deshalb auch besonders unter der Politik leiden, beziehungsweise unter dem verlängerten Arm der Politik, nämlich dem Finanzamt. Das hat etwas mit dem Begriff Gemeinwohl zu tun und mit dem Steuerrecht. Bevor wir da näher einsteigen, wie politisch beziehungsweise unpolitisch ist denn das, was wir Gemeinwohl nennen?
Ich glaube, das ist immer politisch. Also alles, was auf Gesellschaft einwirkt, ist politisch. Und ich glaube, das Motiv, sich zu engagieren, solange es über rein Eigennutz hinausgeht, sondern eben, ja, wenn ich dabei Werte arbeite, wie Frau Holstein gerade ja auch gesagt hat, oder eben etwas verändere, ist in dem Sinne politisch. Das sind einerseits Organisationen, die sehr explizit auf politische Entscheidungen einwirken, aber auch wenn ich mich in der Flüchtlingshilfe engagiere, für obdachlose Menschen im Sportverein, dann ist das ja eine Haltung, die dahinter steht. Eine Haltung von mir zur Gesellschaft, und durch mein Engagement führe ich immer Veränderungen herbei oder verhindere auch Veränderungen. Also oft ist Engagement ja auch was Bewahrendes. Ich will, dass etwas bleibt, wie es ist. Das Allgemeinwohl ist ein ganz großer Begriff und ich glaube, es wird manchmal falsch verstanden. Also in manchen Debatten, die im Moment laut geführt werden, da riecht das mehr nach Volkswohl. Denn das Allgemeinwohl ist ja nichts, was feststeht. In einer Demokratie, so würde ich das definieren, wird das Allgemeinwohl immer wieder neu durch die gewählten Gremien oder auch durch Bürgerentscheide festgestellt. Und das kann auch verändert werden. Und die Auseinandersetzung darüber, was das Beste für das Allgemeinwohl ist, das ist eine politische Auseinandersetzung, an der sich viele, viele Menschen beteiligen. Das machen sie in gewählten Mandaten, was ja auch oft Engagement unbezahltes ist, oder eben außerhalb davon, mit ihrer Expertise und so weiter. Insofern wirkt eben jedes Engagement, glaube ich, auf das Allgemeinwohl ein oder wird von einer Vorstellung geleitet, was das Beste für das Allgemeinwohl ist.
Frau Schmidt-Fockenhausen, Sie stammen ja aus einer, man kann das so sagen, aus einer politischen Familie. Ihr vor rund 40 Jahren verstorbener Vater Hermann Schmidt-Fockenhausen war Vizepräsident des Deutschen Bundestages und hat sich in seiner Zeit für die sogenannten Boat People eingesetzt. Er gründete eine Stiftung, die heute Sie leiten. Und dann engagieren Sie sich auch noch im Malteser Hilfsdienst in Ihrer Region. Damit sind Sie der seltene Fall einer Person, die in der Freizeit wie als Beamtin, also im Beruf, ehrenamtlich unterwegs ist. Ist das Ehrenamt für Sie persönlich eher Leidenschaft, Pflicht, Tradition, Last, Freude, Arbeit oder tatsächlich Ehre?
Für mich macht das Ehrenamt sehr viel Spaß und ich habe es gerne gemacht. Ich habe es schon als Jugendliche mit Kröten sammeln. Im Umweltschutz war ich in einer Verbandsklage sehr aktiv, als es um eine Taunusautobahn ging. Und als ich vor über 11 Jahren vom Malteser Hilfsdienst angesprochen wurde, ob ich mich dort nicht ehrenamtlich engagiere, habe ich das sehr, sehr gerne gemacht, weil ich gesehen habe, dass wir die 3 Säulen in unserer Gesellschaft brauchen. Das ist einmal die Politik und das ist die Wirtschaft, aber das ist insbesondere auch die Zivilgesellschaft. Und ich freue mich sehr, dass im Koalitionsvertrag erstmals sehr ausführlich das Ehrenamt und das zivilgesellschaftliche, bürgerschaftliche Engagement so ausführlich gewürdigt wurde. Es hat dann eine Kommission gleichwertige Lebensverhältnisse gegeben, die auch dieses Thema sehr in den Mittelpunkt ihrer Empfehlungen gesetzt hat. Daher hat sich die Bundesregierung dann im Juli entschlossen, mit der Veröffentlichung des Berichtes der Kommission gleichwertige Lebensverhältnisse auch zu entscheiden, dass es ein Gesetz zur Errichtung der Deutschen Stiftung für Engagement und Ehrenamt geben soll. Und das ist doch ganz toll, dass jetzt hier erstmals eine zentrale Anlaufstelle für 31 Millionen Engagierte in Deutschland es geben soll, die das alles freiwillig und gerne machen. Und ich finde wunderbar, wie Frau Holstein zu Beginn nochmal sehr klar dargestellt hat, warum wir uns so gern hier in Deutschland auch engagieren. Ich kann das voll unterstreichen und ich finde es auch wunderbar, dass es Menschen wie Herrn Diefenbach-Drommer gibt, die eben auch durch solche Aktionen, Kampagnen hier sehr viel Einfluss in die Gesellschaft mit hineinbringen und es auch lebendig gestalten. Wir sehen das jetzt gerade aktuell auch am Beispiel Fridays for Future. Das ist eine Bewegung, die aus dem Nichts heraus entstanden ist und hier ganz entscheidend hier doch den politischen Beitrag zum Umweltschutz und zur Klimapolitik leistet.
Da sind wir gleich bei einem sehr prekären Verhältnis, nämlich dem Verhältnis von Staat und Zivilgesellschaft. Braucht es denn tatsächlich einen Staat, der die Leute anstupst und sagt, macht mal, packt mit an? Das ist ja so eine Kampagne, die auch das Bundesinnenministerium im vergangenen Jahr so überschrieben hat. Und Familienministerin Franziska Giffey, die spricht von den Kümmerern im Land. Ist das jetzt wirklich Lob oder ist da auch nicht irgendwie so eine Spur Herablassung mit dabei, so nach dem Motto, nun kümmert euch doch mal?
Ich würde gerne dazu was sagen, wie das im internationalen Vergleich ist. Es gibt nämlich Länder, da gibt es ganz wenig zivilgesellschaftliches Engagement, also das, was wir Ehrenamt nennen. Und trotzdem funktioniert das dort. Die machen halt mehr in Familienverbänden, da spielen also Familien eine viel größere Rolle. Und deswegen kann man nicht einfach sagen, in jeder Gesellschaft braucht es zivilgesellschaftliches Engagement, sondern in unserer Gesellschaft ist es so, dass wir zivilgesellschaftliches Engagement sehr wichtig finden. Und ich glaube, das ist eine kulturabhängige Frage. Das heißt, in unterschiedlichen Zeiten, in unterschiedlichen Regionen ist der Bedarf an zivilgesellschaftlichem Engagement unterschiedlich groß. In der westlichen Gesellschaft spielt zivilgesellschaftliches Engagement eine riesige Rolle, auch als Gegengewicht zu Wirtschaft und staatlichen politischen Institutionen.
Man wundert sich manchmal, warum es in Deutschland so wahnsinnig viele Vereine gibt. Warum ist der Verein die Säule oder ein tragendes Element dieses bürgerschaftlichen Engagements?
Also Vereine schaffen eine bestimmte Infrastruktur und ermöglichen relativ leicht, dass sich Leute zusammenschließen. Es wird natürlich auch steuerlich gefördert. Insofern ist es relativ leicht, einen Verein zu gründen. Die Vereine sind tatsächlich die Hauptorganisationsform für ehrenamtliches Engagement. Also das kann man auch statistisch belegen. Wir haben eine Tradition der Vereinsbildung seit dem 18., 19. Jahrhundert. Und das ist sicherlich eine Entwicklung, die ganz stark auch mit historischen Entwicklungen in Deutschland zum Beispiel zu tun hat.
Das Engagement ist ja ganz unwahrscheinlich vielfältig. Und manchmal schauen Leute nur auf einen gewissen Ausschnitt, den sie selbst kennen. Vieles findet in Vereinen statt, vieles auch außerhalb. Und Herr Ihm, wenn Sie eben gesagt haben, in anderen Ländern sieht es anders aus, das macht vielleicht einen Unterschied aus, dass wir es in Deutschland oft sehr formalisiert haben mit Vereinen. Man sagt ja, wenn 7 Deutsche zusammensitzen, dann gründen sie einen Verein. Ich glaube, meistens beantragen sie danach auch die Gemeinnützigkeit. Und woanders ist es sehr viel weniger formalisiert und das gibt es ja auch. Zivilgesellschaft und Staat ist ja in einer Demokratie auch kein Gegeneinander, sondern eine Demokratie, ein demokratischer Staat ruht ja auf der Zivilgesellschaft. Im Prinzip gibt es die Gesellschaft, die Zivilgesellschaft ja vor dem Staat. Also ich glaube, da kann man historisch sehr, sehr weit zurückschauen, dass Menschen sich organisieren und der Staat ist ja vielleicht sogar auch eine sehr ausgefeilte Form eines Vereins, wie sich Menschen organisieren und in dem ja auch ganz viel Engagement steckt.
Ich bin Frau Holstein nochmal sehr dankbar für diese internationale Sichtweise, denn wir haben selber in meinem Ehrenamt mal mit anderen Organisationen eine Umfrage gemacht. Wie sieht es aus? Warum kommen Migranten zum Beispiel auch mit dem Thema Ehrenamt anders um als wir zum Beispiel? Und das ist sehr, sehr wichtig auch, dass wir diese Kultur erkennen. Nämlich sonst haben wir das, was jetzt auch Herr Diefenbach-Trommer gesagt hat, nicht, dass das zivilgesellschaftliche Engagement sich nachher auch wiederfindet in Lösungsprozessen und Herausforderungen, die Politik und der Staat haben. Nämlich es ist ja heute auch gängiges Verfahren in Gesetzen, dass natürlich immer auch die Anhörung der beteiligten Akteure kommt und da kommen eben auch gerade die Zivilgesellschaft wird dort auch gehört, weil sie ist natürlich auch immer eine wichtige Stimme, die hier etwas zu sagen hat. Und ich glaube, das muss man insgesamt beleuchten. Und dieser Dreiklang einer starken Zivilgesellschaft wird letztendlich auch den politischen Entscheidungsprozess positiv beeinflussen.
Gemeinwohl, Ehrenamt, Vereine, wie funktioniert Zivilgesellschaft im SWR2-Forum diskutieren. Monika Schmidt-Fockenhausen vom Bundesinnenministerium, dort zuständig für Ehrenamt und bürgerschaftliches Engagement. Stefan Diefenbach-Trommer von der Allianz Rechtssicherheit für politische Willensbildung. Und Bettina Holstein vom Max-Weber-Kolleg. Vielleicht an dieser Stelle ein ganz kurzer Exkurs. Wir wollen nicht zu wissenschaftlich werden, aber dennoch, die Begriffe Gemeinwohl, Ehrenamt, Engagement oder auch bürgerschaftliches Engagement, Vereine, Zivilgesellschaft, diese ganzen Begriffe werden häufig so gebraucht, als gehörten sie organisch zusammen. Schaut mal ein bisschen genauer hin, sieht das vielleicht nicht mehr ganz so aus. Ein Ehrenamt in einer extremistischen Vereinigung ist definitiv nicht gemeinnützig. Ein Unternehmen ist im Grunde marktorientiert, kann aber mit seinem Engagement auch sehr viel zum Gemeinwohl beitragen. Mehr als ein Verein möglicherweise und viele Unternehmen sind gemeinwohlorientiert. Wie wichtig ist es, sich da erstmal diese Unterschiede vor Augen zu führen?
Es gibt einen gewissen Konsens, was Ehrenamt und bürgerschaftliches Engagement, diese Begriffe würde ich hier synonym verwenden, bedeutet. Dazu gehört, dass es freiwillig ist, dass es nicht marktorientiert ist, also nicht auf Marktentgelt zielt, dass es dem Gemeinwohl dient. Und das ist ganz wichtig, dass das bringt ein universalistisches Element hinein, weil wir nämlich damit mit dieser Perspektive des Gemeinwohls individuelle Spezialinteressen ausschließen, also Lobbyismus oder auch Gruppierungen, die nur, was weiß ich, deutsche Sportler unterstützen wollen und nicht in den Sport in seiner Ganzheit, ja, also die zum Beispiel Kinder aus Migrantenfamilien ausschließen. Insofern haben wir da verschiedene Elemente, die für ehrenamtliches Engagement wichtig sind. Ein weiteres Element ist, dass es in Organisationen passiert, das heißt nicht im privaten Bereich verankert ist. Und ich glaube, wenn man diese Aspekte von Ehrenamt und bürgerschaftlichem Engagement kombiniert, dann hat man schon eine ganz gute, konsensfähige Definition, was das sein kann.
Was genau ist denn nun das Gemeinwohl? Irgendwo muss man es ja abgrenzen. Weiß das vielleicht diese Stiftung, die jetzt gegründet wird, die Bundesstiftung? Hat die eine Definitionsgrundlage?
Ja. Vielen Dank, Herr Ihm, dass Sie das ansprechen. Frau Holstein, glaube ich, hat schon die Dinge sehr auf den Punkt gebracht, die das unterscheiden. Einmal das bürgerschaftliche Engagement, dass das freiwillige, unentgeltliche und am Gemeinwohl orientierte Einsatz ist und dann das Ehrenamt. Und in der Stiftung wird dies klar voneinander getrennt. Die Stiftung heißt ja auch zur Errichtung für das Engagement und das Ehrenamt. Und das ist erstmals, wo wir einen vernetzten Ansatz finden, der sowohl das Ehrenamt berücksichtigt als auch das bürgerschaftliche Engagement. Und denke ich, mit dieser Abgrenzung wird auch sehr deutlich, dass wir beides hier unterstützen wollen. Und das, denke ich, ist sicher ein ganz großer Ausfluss der Diskussion, die es eben im Rahmen der Kommission Gleichwertige Lebensverhältnisse auch gegeben hat. Und dem will jetzt der Gesetzgeber hier Rechnung tragen.
Aber das Finanzministerium tut sich im Augenblick, wenn man, was man so hört, relativ schwer, hier eine Grundlage zu finden, weil Gemeinwohl bringt ja auch Steuervorteile. Das ist schon angesprochen worden. Da hat im vergangenen Jahr, Ende letzten Jahres, Finanzminister Olaf Scholz gesagt, also reine Männervereine, das geht schon mal gar nicht. Da haben die reinen Männervereine gesagt, na gut, es gibt ja auch reine Frauenvereine, die gehen dann auch nicht. Und schwuppdiwupp hatten wir eine heftige Diskussion, einen Sturm im Wasserglas. Also das Finanzamt ist letztlich der Schiedsrichter in dieser Frage. Ist das gut so?
Ich glaube, das ist schwierig, weil das Finanzamt, die Menschen, die sich dort um Gemeinnützigkeit kümmern, sind in der Regel sehr, sehr engagierte Leute. Aber das Finanzamt als Organisation hat eine Aufgabe, den Staat zu finanzieren, also Geld reinzuholen. Und in der Logik des Finanzamtes und des Steuerrechts ist die Gemeinnützigkeit eine Ausnahme, ein Privileg, jemand, der ausnahmsweise keine Steuern zahlen muss. Und im Sinne einer Anerkennung von Engagement, was dem Gemeinwohl dient, müsste es andersrum sein. Es müsste klar sein, dass das eigentlich für die meisten Vereine der Normalzustand ist, dass die dem Allgemeinwohl dienen und nicht dem Eigennutz. Und es bräuchte eher eine Negativabgrenzung. Ich glaube auch zu Ihrer Frage, was Gemeinwohl ist, dass sich das in erster Linie nur negativ abgrenzend so definieren lässt. Also wir haben ein Grundgesetz mit Werten und Rechten. Wer sich außerhalb davon bewegt, der fördert natürlich nicht das Allgemeinwohl. Wie das Beispiel von eben von Frau Holstein, wenn ich einen Sportverein gründe und sage, ich nehme nur blonde, blauäugige Kinder auf, dann verletze ich hier den gesellschaftlichen Rahmen und kann damit nicht dem Gemeinwohl dienen. Im Steuerrecht, was eben davon ausgeht, dass gemeinnützig etwas ganz Besonderes ist, da hat der Gesetzgeber eine Liste von Zwecken definiert, die er viel zu selten anfasst. Die müsste, wenn man das schon so tut, eigentlich ständig aktualisiert werden. Und diese Liste von Zwecken, die im Gesetz steht, ist viel zu eng und viel zu wenig von dem, was wirklich Engagement für die Allgemeinheit ausmacht.
Gemeinwohl ist nicht etwas, was man fix definieren kann, sondern das ist Gegenstand von Aushandlungsprozessen im politischen Diskurs. Insofern sind natürlich Definitionen, die im Gesetz stehen, immer wieder revisionsbedürftig und müssen sich an die Entwicklung in der Gesellschaft anpassen.
Da gibt es ja teilweise wirklich heftig umstrittene Fälle. Also ATTAC wurde die Gemeinnützigkeit aberkannt, die Deutsche Umwelthilfe, die immer mit dem Diesel Stress macht, die steht unter Druck, aber hat sie noch. Das Berliner Finanzamt hat dem Verein der Verfolgten des Naziregimes vor vergangenes Jahr die Gemeinnützigkeit abgesprochen. Das haben die Holocaust-Überlebenden nicht gut aufgenommen. Also, wie soll man da klug entscheiden? Das scheint eine weithin offene Frage zu sein.
Die Finanzämter kriegen gerade den schwarzen Peter ein bisschen zu Unrecht, weil die ja mit diesem Gesetz arbeiten müssen, was da ist. Natürlich gibt es da manchmal Fehlentscheidungen, aber die müssen ausbaden, was der Gesetzgeber versäumt. Ich glaube, wir erleben eine ganz große Lücke zwischen dem, was nach dem Gesetz gemeinnützig ist, und dem, was gesellschaftlich als dem Allgemeinwohl dienend anerkannt ist. Dazu kommen manchmal auch schräge Debatten. Sie haben ja eben die Deutsche Umwelthilfe angesprochen. Da hat eine Regierungspartei, also die CDU, Ende 2018 auf einem Parteitag beschlossen, dass diesem Verein die Gemeinnützigkeit aberkannt werden soll. Das ist ein ziemlich massiver und übler Eingriff in eine zivilgesellschaftliche Organisation. Und alle Fachleute sagen auch, natürlich sind sie gemeinnützig. Die fördern Verbraucherschutz, die fördern Umweltschutz. Das sind alles gesetzliche gemeinnützige Zwecke. Aber da wäre Politik gut beraten, sich bei solchen Werten rauszuhalten und eben nicht die Ziele von Organisationen im Einzelnen zu bewerten, sondern eher die Logik, wie sie arbeiten, also ob sie freiwillig sind, ob sie sich an die Grundwerte des Grundgesetzes halten, ob sie die Menschenwürde achten und dann eher einen großen Freiraum zu schaffen, anstatt Grenzen zu errichten oder nach eigenen Vorlieben jemand auszusortieren oder einzusortieren in die Gemeinnützigkeit.
Frau Schmidt-Fockenhausen, Sie sind nun keine Politikerin. Ich kann Sie nicht als Politikerin fragen, aber dennoch werden Sie auch in Ihrem Ministerium solche Fragen besprechen. Wie bewerten Sie das da?
Ja, ich finde die Debatte sehr interessant und ich kann auch durchaus nachvollziehen, dass Herr Diefenbach-Drummer diese Auffassung aus seiner Perspektive sieht. Wie gesagt, wir als Beamte warten ja eben immer auf politische Entscheidungen. Diese politische Entscheidung gibt es seitens des Bundesfinanzministeriums im Moment nicht. Es liegt kein Gesetzentwurf vor, wo wir diese Aspekte nochmal beleuchten sollten. Ich weise aber nochmal darauf hin, dass, glaube ich, es einfach jetzt wichtig ist, dass eine Diskussion zum Ehrenamt und zum bürgerschaftlichen Engagement entstanden ist. Nämlich damit wird endlich die Anerkennung und Wertschätzung von 31 Millionen Menschen, die sich hierfür in Deutschland so engagieren, gerecht. Wir sind hier in einer Situation, glaube ich, wo wir viele Dinge noch anpacken müssen, die das Ehrenamt und das bürgerschaftliche Engagement angeht. Und jetzt machen wir einen Schritt, einen ganz wichtigen Schritt, wo wir mit einer zentralen Anlaufstelle für die Engagierten oder die es in der Zukunft werden wollen, etwas kreieren wollen für die Zukunft, nämlich auch insbesondere, und das ist uns ein wichtiger Aspekt, für die digitale Zukunft, nämlich das Ehrenamt und das zivilgesellschaftliche Engagement bringen unheimliche Chancen, sowohl auch für Themenfelder wie Nachwuchsgewinnung, wie Demografie. Und das ist uns wichtig. Wir wollen in die Zukunft blicken und Sie werden verstehen, dass ich für Überlegungen anderer Häuser, und da bin ich nun wirklich der falsche Ansprechpartner, hierzu weiter keine Stellung nehme.
Aber vielleicht die anderen beiden Gesprächspartner hier in der Runde. Beteiligt an dieser Stiftung sind das Innenministerium, das Familienministerium, das Landwirtschaftsministerium. Sitz der Stiftung wird dann Neustrelitz in Mecklenburg-Vorpommern sein. Das Ganze beruht auf der Vorarbeit der Regierungskommission Gleichwertige Lebensverhältnisse. Zitat: In strukturschwachen und ländlichen Regionen ist es häufig schwierig, ehrenamtliche Strukturen aufzubauen und zu erhalten. Deshalb wird die Bundesregierung eine deutsche Stiftung für Engagement und Ehrenamt gründen, die ehrenamtlich Tätige durch Serviceangebote für die Organisation von bürgerschaftlichen Engagement und Ehrenamt und bei der Digitalisierung unterstützt. Zitat Ende. Der Etat 30 Millionen Euro jährlich, also in etwa 1 Euro für jeden ehrenamtlich Engagierten. Wenn man das so vergleicht, was halten Sie von dem Vorstoß, Frau Holstein?
Ja, also bin jetzt ein bisschen, ich kannte diese Initiative noch nicht, aber ich finde das ganz interessant. Ich glaube tatsächlich, dass es in den letzten 20 Jahren einen starken politischen Diskurs gegeben hat, der dazu geführt hat, dass parteiübergreifend eine große Einigkeit darüber besteht, dass Ehrenamt und bürgerschaftliches Engagement unterstützt werden muss. Und das ist sicherlich positiv. Inwiefern das über eine große Stiftung sinnvoll ist, kann ich überhaupt nicht beurteilen. Das kommt sicherlich sehr darauf an, was diese Stiftung dann genau macht. Soweit ich das von der Perspektive der Institutionen, die damit beschäftigt sind, wahrnehme, sind viele belastet durch sehr große bürokratische Hürden, auch Fragen. Also ein kleines Beispiel, ein Verein organisiert in einem Dorf ein Dorffest und hat wahnsinnige Auflagen in Bezug auf Brandschutz, Datenschutz, Sicherheit bei der Verteilung von Essen und so weiter. Also das sind alles Fragen, wo die Anforderungen deutlich gestiegen sind und das führt auch zu Unsicherheit bei den Ehrenamtlichen. Was dürfen sie eigentlich noch machen? Wo wird es schwierig? Was kann man eigentlich überhaupt noch verantworten, ohne dass man mit einem halben Bein im Gefängnis steht? Und ich glaube, da wären Unterstützung durch eine solche Stiftung, die sich übergeordnet um solche Fragen kümmert, sicherlich hilfreich. Die Frage der Digitalisierung ist sicherlich als ein Medium zur Unterstützung sinnvoll. Allerdings würde ich darauf verweisen, dass Face-to-Face-Kontakte für Ehrenamtliche immer noch das Zentrale sind. Das heißt, wenn man sich ehrenamtlich engagiert, ist es eben was anderes, als wenn man was spendet. Man hat einen direkten Kontakt mit dem Anliegen und man spendet Zeit. Das heißt, man ist auch mit seinem ganzen Körper, mit seiner ganzen Präsenz dabei. Und das ist nochmal was anderes als im Bereich der Digitalisierung.
Aber da haben Sie gerade einen ganz spannenden Punkt angesprochen, Frau Holstein. Es ist ja häufig so, dass wir in Sonntagsreden und politischen Verlautbarungen nur Gutes hören über Engagement und Ehrenamt. Aber in der Praxis, dann gibt es halt diese fiesen kleinen Details. Versicherungen sind auch noch so ein Punkt. Also wenn ein Verein ein Fest ausrichtet, dann sind nur diejenigen Helfer versichert, die Vereinsmitglied sind. Passiv oder aktiv, das ist dann egal. Wenn jemand anders auch noch helfen will, und der fällt dann irgendwie von der Leiter und tut sich weh, dann ist er nicht versichert. Dann haftet der oder die Vereinsvorsitzende mit dem Vereinsvermögen und danach mit dem privaten Vermögen für einen Sturz von der Leiter. Im Grunde ist das Führen eines Vereins ein Hochrisikogeschäft. Wird sich daran jemals etwas ändern?
Herr Ihm, ich bin Ihnen sehr dankbar für diese Frage und ich kann das alles unterstützen, was Frau Holstein eben gesagt hat. Ich glaube, es ist jetzt ganz wichtig, dass wir den Fokus darauf richten, was braucht hier eigentlich derjenige, der sich engagiert oder der sich engagieren will. Und wir sehen gerade, und das hat ja Frau Holstein auch gesagt, dass Bürokratie, diese ganzen Hemmnisse, wenn ich etwas veranstalte und so weiter, oft uns vor große Fragen stellt als Engagierter. Und vor diesem Hintergrund ist ja gerade auch, soll ja diese Stiftung auch aktiv werden. Zum Beispiel stellen Sie sich vor, ein Vereinsvorsitzender, der hat genau dieses Problem. Dann wird er zukünftig, kann er sich als zentrale Anlaufstelle an die Stiftung wenden und sich beraten lassen, wie er das am besten macht. Er bekommt zum Beispiel dann auch Tipps und andere Möglichkeiten dargestellt. Er kann sich, wird verwiesen auch auf andere Plattformen, die vielleicht das Thema auch gelöst haben. Oder er tauscht sich mit anderen ein. Ich denke zum Beispiel an eine Toolbox Ehrenamts-App. Also es gibt viele, viele Gestaltungsmöglichkeiten, wo er dann ein ganz anderes Spektrum an Aktivitäten in Deutschland findet, als wie er das jetzt bisher hat. Jetzt muss er sich durchgoogeln, um vielleicht irgendwann dieses Thema zu bekommen. Wir haben die Situation gehabt vor einem Jahr, als es die Datenschutzgrundverordnung gab. Wir hatten so viele Anfragen. Was ist denn jetzt mit unserem Verein? Braucht der Vorstand hier einen Datenschutzbeauftragten und so weiter und so fort? Da entstand natürlich auch Verunsicherung und wir hätten, da wäre so ein Kompetenzzentrum wie diese Stiftung, wäre da natürlich gut gewesen, weil sie sehr schnell hätte sie allen sehr zentral weiterhelfen können und man hätte sich nicht nur mit Fragen an die verschiedenen Datenschutzbeauftragten der Länder wenden müssen. Also es gibt dort sehr, sehr viele Dinge zu tun und ich glaube, es ist wichtig, und Sie haben es ja auch dargestellt, dass jetzt der Anfang gemacht wird, um eben das Engagement unserer 31 Millionen Bürgerinnen und Bürger anzuerkennen und wertzuschätzen.
Herr Diefenbach-Trommer, Sie haben ja mal die Erfahrung gemacht, dass manche Vereine sich auch gar nicht so richtig trauen, mal zu fragen. Zum Beispiel, sind wir gemeinnützig mit unserem Vereinszweck, der vielleicht irgendwie eine politische Botschaft beinhaltet, weil sie Angst haben, damit schlafende Hunde zu wecken?
Das gibt es auch, wobei die meisten schon fragen, aber an der Stelle oft das Engagement eben auch ausgebremst wird. Der Verein steht oft am Anfang und vielleicht mal einen kurzen Bogen dazu, weil ich glaube, so hochriskant ist es gar nicht, einen Verein zu führen, weil das ist vielleicht ein Grund, warum es viele Vereine gibt. Ein Verein als Rechtsform mindert ganz stark die Haftung der Personen, der Menschen, die handeln. Das ist ein Vorteil, als wenn ich selbst aktiv werde oder ohne diese Rechtsform. Aber er erfordert eben gleich ein ganzes Stück Bürokratie. Ich muss eine Satzung schreiben. Ich muss, was ja oft auch viele Leute gar nicht wissen, einerseits zum Amtsgericht, um den Verein eintragen zu lassen. Andererseits, wenn ich gemeinnützig sein will und es gibt einen faktischen Zwang zur Gemeinnützigkeit, dann muss ich zum Finanzamt. Ich muss also zu zwei verschiedenen Behörden, die mit ganz verschiedenen Gesetzen agieren. Und gerade bei der Gemeinnützigkeit gibt es eine ganze Menge Fallstricke, über die Gründerinnen und Gründer von Vereinen oft stolpern. Und zwar vor allem dann, wenn sie bestimmte Zwecke verfolgen, gesellschaftliche Ziele haben, die sich in der Abgabenordnung, das ist das Gesetz, was das regelt, so nicht wiederfinden. An der Stelle ist das eine, dass ich als Gründer eines Vereins vielleicht schon an der Stelle scheitere, mein Engagement aufgerieben wird am Finanzamt, an diesem Gesetz. Oder aber, und das ist die viel größere Gefahr, dass ich mit der Satzung erst einmal als gemeinnützig anerkannt werde. Aber ein, zwei Jahre später oder viel später, das Finanzamt sagt, das, was ich tatsächlich tue, würde aber den Regeln nicht entsprechen. Zum Beispiel, weil es auf die politische Willensbildung einwirken würde. Und das ist ein echtes Risiko und spätestens seit dem Attac-Urteil vor einem Jahr sind da sehr, sehr viele Vereine und Stiftungen wirklich verunsichert.
Sie vertreten ja Vereine und Stiftungen, die sich da in dieser Allianz Rechtssicherheit für politische Willensbildung zusammengeschlossen haben. Sie haben da vor einiger Zeit mal so eine Art Feldexperiment mit den Finanzämtern gemacht. Sie haben einen und denselben Antrag an viele verschiedene Ämter geschickt und mal geguckt, was dabei rausgekommen ist. Was ist denn dabei rausgekommen?
Im Gesamtergebnis herausgekommen, dass es fast eine Münzwurfentscheidung ist.
Also, ob eine Vereinigung gemeinnützig ist oder nicht.
Genau, wir haben drei Vereine konstruiert und die Hälfte der Finanzämter hat gesagt, ja, das wäre gemeinnützig, was die machen. Die andere Hälfte hat gesagt, nein. Und ich glaube, viel ungenauer kann die Entscheidung nicht sein. Natürlich handeln Behörden nicht immer hundertprozentig gleich. Aber eine 50-50-Entscheidung ist schon also fast nah am Zufall, wobei, wir haben wie gesagt drei Vereine konstruiert, es auch ein bisschen verschieden war. Das zeigt eben, dass die Beamtinnen und Beamten in den Finanzämtern oft versuchen, diese Lücke zwischen dem, was als gut und allgemeinwohlfördernd wahrgenommen wird, und dem, was das Gesetz hergibt, zu schließen, aber da oft scheitern. Und auch, glaube ich, auch durch die neuesten Gerichtsurteile da noch mehr eingeengt werden. Ich gebe mal ein Beispiel. Der eine Verein, den wir konstruiert haben, war ein Verein, der sich für Menschen mit schwarzer Hautfarbe einsetzt und sagt, so, die werden diskriminiert und das ist etwas, wo wir als Verein uns dagegen einsetzen wollen. Also ein Ziel, was wohl die meisten Menschen in diesem Land teilen und der Kampf gegen Rassismus ist ja eigentlich von allen staatlichen Stellen auch als sinnvoll und wichtig erachtet. Und tatsächlich fehlt aber für diesen Kampf gegen Rassismus, für das Engagement und die Unterstützung von Leuten, gerade auch wenn es um politische Forderungen dazu geht, die klaren Zwecke. An der Stelle haben einige Finanzämter vorgeschlagen, dass dieser Verein sich unter Bildung gemeinnützig erklären sollte. Das ist aber sehr schwierig, weil eben das Urteil im Fall Attac sagt, mit Bildung darf ich nicht auf die Gesellschaft einwirken. Ich darf nur etwas erklären, aber keine Forderungen dann versuchen, im politischen Prozess durchzusetzen. Andere haben gesagt, man soll auch den Zweck der Völkerverständigung nehmen. Und das ist wirklich absurd, wo man auch sieht, dass in diesem Gesetz zur Gemeinnützigkeit viele alte Begriffe stecken. Denn wenn ich schwarz bin und ein deutscher Staatsbürger bin und werde diskriminiert, dann geht es ja nicht um Völkerverständigung. Denn das wäre ja gerade rassistisch zu sagen, alle, die schwarz sind, gehören nicht zu diesem Volk dazu. Und deshalb also landet am Ende der Ball eben beim Bundestag, beim Gesetzgeber, der dringend das, was er eigentlich für förderwürdig hält, auch in das Gesetz reinschreiben muss.
Das SWR2-Forum mit Stefan Diefenbach-Trommer von der Allianz Rechtssicherheit für politische Willensbildung, Monika Schmidt-Fockenhausen vom Bundesinnenministerium, zuständig für Ehrenamt und bürgerschaftliches Engagement, und Bettina Holstein vom Max-Weber-Kolleg in Erfurt. Ich hätte da vielleicht noch einen ganz kuriosen Fall und da bin ich mal neugierig, was Sie dazu sagen. Der Bundesfinanzhof hat festgestellt, der entscheidet dann ja am Ende, wenn sich alle anderen nicht so richtig einig sind. Er hat festgestellt, dass gewisse Schießdisziplinen, bei denen man mit großkalibrigen Waffen möglichst schnell möglichst viele Ziele trifft, die sind gemeinnützig. Wenn man dagegen mit harmlosen Farbkügelchen auf andere Menschen schießt, Paintball heißt diese Disziplin, dann ist das nicht gemeinnützig, weil man soll ja nicht auf Menschen schießen. Also, da hat mancher Mühe zu verstehen, warum das Ballern mit einer 9mm oder 357er Magnum gemeinnützig ist, aber mit einem Farbkügelchen nicht.
Das geht genau an das, was die Grenze des Allgemeinwohls ist. Also wenn ich diese Entscheidung des Bundesfinanzhofes richtig verstanden habe, sagt er, das geht im Zweifel an die Menschenwürde, die wir im Grundgesetz an erster Stelle definiert haben. Wenn ich übe oder spiele, auf Menschen zu schießen, dann ist die Menschenwürde verletzt. Das ist, finde ich, eine sinnvolle Richtlinie, zu sagen, wer Menschenwürde verletzt, wer auch körperlich vielleicht auf Menschen losgeht, kann nicht gemeinnützig sein. Das ist keine Allgemeinwohlförderung. Natürlich ist der Unterschied schwierig zu machen. Also man kann sich, glaube ich, sehr munter darüber streiten, ob Schießsport nicht immer irgendwie, ja, vielleicht dann was mit Gewalt zu tun hat, was irgendwie nicht in diesen Bereich reinfällt.
Ist es klug für die Politik, für Politiker, sich mit solchen Problemen zu befassen? Denn viele Schützen sind ja auch Wähler.
Ja, also die Frage, das eine würde ich sagen, ist halt Sport. Ja, und da ist halt auch Schießsport, fällt eben unter die Förderung von Sport. Und das andere, Paintball, ist halt so ein, ja, ich sag mal, Spiel, das aber vielleicht Menschenwürde verletzt. Ich bin nicht sicher, ob man bei solchen Aktivitäten, wo man auf andere losgeht, das würde ja für alle Kampfsportarten auch zutreffen, wirklich sagen kann, dass es gegen die Menschenwürde. Insofern halte ich diese ganze Diskussion für problematisch. Grundsätzlich glaube ich, dass es immer bei solchen Einzelfallentscheidungen schwierig ist und dass man da immer auf Entscheidungen treffen wird, wo man sagen muss, naja, so richtig konsistent oder logisch ist das nicht. Ja, und das ist aber wahrscheinlich im administrativen Handeln nie ganz zu vermeiden. Wir können keine Gesetze schaffen, die jeden Einzelfall hundertprozentig optimal lösen. Trotzdem müssen wir immer wieder auch darüber nachdenken, inwiefern das, was wir in Gesetzen gefasst haben, tatsächlich dem entspricht, was unsere Gesellschaft will. Und insofern stimme ich Herrn Diefenbach-Trommer zu, dass man da immer wieder nachjustieren muss. Und das ist ja auch meines Erachtens mit einer Aufgabe dieser Stiftung, die sich da jetzt mit den Fragen bürgerlichen Engagements und Ehrenamts beschäftigt, darüber nochmal nachzudenken, wie kann man das wirklich fassen. Was ich vorhin schon sagte, dass Gemeinwohl kein starrer Begriff ist, sondern immer wieder neu ausgehandelt werden muss in unserer Gesellschaft, ist, glaube ich, ganz zentral. Und mit dem Engagement zeigen ja die Engagierten, was ihnen wichtig ist. Es gibt bestimmte Vereine, die sterben dann irgendwann auch aus, weil diese Tätigkeit einfach heute nicht mehr als zentral für unsere Gesellschaft betrachtet wird, während andere neue Aufgaben plötzlich entstehen, von denen man sagt, das ist doch wirklich total wichtig. Und insofern muss auch natürlich der politische Prozess diesen Entwicklungen in der Gesellschaft folgen.
Frau Schmidt-Fockenhausen hat eben noch den Begriff der Digitalisierung eingeführt. Also wir bewegen uns hier auf einem dynamischen Feld. Und was jetzt auch im Verlauf dieser Diskussion offenkundig geworden ist, offensichtlich läuft der Regelungsbedarf der Aktualität, der Realität hinterher, Frau Schmidt-Fockenhausen.
Ich möchte gerne nochmal das aufgreifen, Herr Ihm, was Sie eben auch nochmal gefragt haben und bin sehr dankbar für Frau Holstein für ihre Ausführungen, welche Möglichkeiten die künftige Stiftung auch bietet. Nämlich sie bietet genau das, was Frau Holstein gesagt hat. Ziel der Stiftung ist es eben auch, den Austausch mit den Akteuren aus Politik, Wirtschaft, Zivilgesellschaft, aus Bund, Ländern und Kommunen zu fördern.
Die führen dann den Dialog fort, den wir hier auch gerade führen.
Ja, und natürlich auch alle Anregungen mit aufzunehmen. Und diese Anregungen können eben nicht nur von den gesellschaftlich relevanten Kräften kommen, sondern sie können auch von dem Bürger selbst kommen. Der kann zum Beispiel seine Ideen, die er hat, direkt einbringen in diese Stiftung. Und dafür ist eben eine Möglichkeit, dieses dann auch zum Beispiel gegebenenfalls in einer begleitenden Forschung auch weiterzuentwickeln, wenn diese Themenfelder sind. Natürlich auch aktuelle politische Themen, die können hier diskutiert werden. Und das ist doch ein sehr guter Ansatz, den wir hier als zentrale Anlaufstelle für Bürgerinnen und Bürger in Deutschland bieten wollen.
Ich habe da noch eine Zahl gefunden in dieser Diskussion, die fand ich sehr, sehr spannend. 1960 gab es 86.000 Vereine und 2015 600.000. Damit ist 630.000. Meine Zahl ist veraltet. Ja, also Frau Holstein, wahrscheinlich sollte man in Vereine investieren, da hat man Zuwachsraten, die gibt es auf dem Aktienmarkt nicht mehr. Wie erklären Sie sich denn das? Das sind doch alles Individuen, die müssen Spaß an dieser Sache haben. Woher kommt der Spaß? Warum ist das Ehrenamt, warum ist bürgerschaftliches Engagement so attraktiv geworden?
Ich glaube, ehrenamtliches Engagement war auch schon in der Vergangenheit attraktiv. Allerdings haben wir jetzt eine größere Vielfalt. Wir haben in den 60er, 70er Jahren ja noch milieugebundenes Engagement gehabt. Das heißt, da gab es zum Beispiel katholisches Milieu, das Arbeitermilieu und dort gab es die entsprechenden Verbände, Vereinigungen, Vereine, die das Engagement in diesen Milieus gebündelt haben, also von der Kindheit, dass man in den entsprechenden Sportvereinen war, bis hin zu Seniorenvereinigungen. Diese Milieus haben sich erodiert in der Zeit. Das heißt, wir haben heute nicht mehr festgefügte Milieus in der Gesellschaft, sondern wir haben eine viel größere Flexibilität. Das heißt, die Leute können viel stärker auch nach ihren eigenen individuellen Vorstellungen sich engagieren. Und dadurch entsteht auch eine viel größere Breite an Vereinen und Repräsentationen. Das heißt, wir haben jetzt einfach ein breiteres Spektrum, wo man sich engagieren kann. Und was man auch sagen muss, ist, dass Leute, die sich in einem Bereich engagieren, oft auch noch andere Tätigkeiten haben. Das heißt, Leute sind nicht nur in einem Verein tätig, sondern engagieren sich in vielfältigen Vereinen.
Man hört in dieser Gesellschaft, in den Diskussionen immer wieder haufenweise Cassandra-Rufe, bei diesem Thema komischerweise nicht. Von einer Krise des Engagements, von einer Krise des Ehrenamtes kann man nicht wirklich sprechen, oder, Frau Schmidt-Fockenhausen?
Nein, Frau Holstein hat das sehr schön analysiert eben, wie die Entwicklung von den 60er Jahren zu heute ist. Und wir sehen ja jetzt auch an den aktuellen Entwicklungen im ehrenamtlichen und zivilgesellschaftlichen Bereich, ich habe ja vorhin schon auf Fridays for Future hingewiesen, wie schnell sich eben auch diese Strukturen entwickeln. Und es ist in der Tat so, das sehe ich ja an meinem Beispiel auch, dass ich mehrfach ehrenamtlich und bürgerschaftlich engagiert bin. Und da habe ich ja auch gerade gemerkt, wie wichtig es ist, dass diese beiden Gruppen auch viel stärker sich aneinander nähern. Das erlebe ich zum Beispiel, wenn Sie im Malteser Hilfsdienst sind, dann gibt es da das sogenannte klassische Ehrenamt und es gibt das soziale Ehrenamt. Und diese beiden haben wir dann in vielen Prozessen in den letzten 10 Jahren auch viel näher zusammengebracht. Und dieses Verständnis wünsche ich mir auch, wenn die Deutsche Stiftung für Engagement und Ehrenamt dann auch in diesem Jahr starten wird.
Jetzt haben wir große Erwartungen abgeladen auf diese erst noch zu gründende Stiftung. Herr Diefenbach-Trommer, wenn ich Sie richtig verstanden habe, dann wünschen Sie sich eine gewisse Offenheit, eine gewisse Ungeklärtheit im Verhältnis zwischen Staat und Zivilgesellschaft, weil Einzelfallgerechtigkeit gibt es eben nicht.
Ich glaube, das braucht es. Frau Holstein eben auch schon darauf hingewiesen, dass sich Engagement verändert. Ich glaube, generell bei politischen Entscheidungen ist eine Faustregel, sie beginnen nicht in Parlamenten. Sie enden dort, aber sie beginnen lange davor in der Gesellschaft, oft eben im Engagement. Es entstehen neue Sportarten, neue Engagementbereiche und bis das mal in ein Gesetz geschrieben wird, dauert das sehr, sehr lange. Die Art des Engagements verändert sich. Dass es so viele Vereine gibt, liegt vielleicht auch daran, dass der Staat ein Stück weit das Engagement in seine Formalisierung reindrängt. Denn wenn ich bestimmte Fördermittel haben möchte, dann wird von mir verlangt, ein gemeinnütziger Verein zu sein. Was einerseits gut ist, dass der Staat fördert, andererseits aber durch diese Formalisierung auch wieder bestimmte Bereiche des Engagements, gerade die, die der Gesetzgeber noch nicht nachvollzogen hat, ausgrenzt. Bei der Stiftung, ich halte die für eine sehr gute Idee, die genaue Ausgestaltung kenne ich nicht. Und die Gefahr ist, dass sie sich auch zu sehr auf bestimmte Bereiche, organisiertes Engagement fokussiert. Ich glaube auch, Sie haben ja sehr am Anfang, Herr Ihm, gefragt oder verglichen das Engagement in anderen Ländern und in Deutschland. Das ist ja auch nicht so einheitlich hier. Das Engagement in kleinen Orten, in Dörfern, ist ein ganz anderes als in Städten. Also wo man immer wieder in der Zeitung liest, Leute bauen gemeinsam Fußwege. Das passiert in der Stadt nicht. Wir haben auch einen großen Unterschied zwischen Ost- und Westdeutschland, weil unter anderem in Ostdeutschland es eben diese Tradition des Engagements in der DDR nicht gab. Dort gab es eben wenig bis kein freiwilliges Engagement, sondern es war sehr stark mit dem Staat verbunden, was viele Leute heute noch abschreckt. Und das ist, glaube ich, wo man unheimlich aufpassen muss. Der Staat muss fördern, er kann auch aufrufen. Aber es darf nicht das Gefühl entstehen, dass der Staat sich seine Zivilgesellschaft hält, sondern andersrum ruht eben der Staat auf der Zivilgesellschaft und muss das, was dort passiert, aufnehmen und nachvollziehen.
Das war das SWR2-Forum zum Thema Gemeinwohl, Ehrenamt, Vereine, wie funktioniert Zivilgesellschaft? Mit Stefan Diefenbach-Trommer von der Allianz Rechtssicherheit für politische Willensbildung in Marburg, mit Monika Schmidt-Fockenhausen, Referatsleiterin im Bundesinnenministerium und Privatdozentin Bettina Holstein vom Max-Weber-Kolleg der Universität Erfurt. Die Diskussionsleitung hatte Thomas Ihm.